Liebe Gemeinde, ich möchte heute zum Abendmahl einen Gedankenanstoß geben zum Fasten. Nach kirchlichem Brauch, altkirchlichem Brauch, hat seit Aschermittwoch ja die Fastenzeit begonnen, 40 Tage lang wird gefastet und erstaunlicherweise finden entweder 56% der Deutschen Fasten gut oder fasten sogar selber. Das habe ich nicht mehr ganz genau herausfinden können. Es ist nicht nur so, dass die großen Kirchen zu Fastenaktionen aufrufen, sondern auch Parteien, zum Beispiel zum Autofasten, oder auch Zeitungshäuser und Gebetshäuser. Wenn ich heute beim Thema Abendmahl etwas zum Thema Fasten sage, dann steht das ja ein wenig in Spannung, denn beim Abendmahl essen und trinken wir ja und sollen uns dadurch an Jesus erinnern. In Gemeinschaft mit ihm kommen, dann denken, was er für uns getan hat, im Leiden, im Kreuz, in der Auferstehung. Und dass wir aktuell seine Gegenwart feiern, das eben mit Essen und Trinken. Und das ist für mich, der ich ehrlich gesagt, das muss ich vorweg schicken, nicht gerne faste, ein guter Hinweis, dass Jesus ein bestimmtes Verhältnis zum Fasten hat. Er isst lieber, als dass er fastet. Und er will lieber, dass wir essen und trinken mit Blick auf ihn, als dass wir fasten. Das Fasten hat in der Bibel eine spärliche Geschichte. Im Alten Testament kommt es nur am Rande vor. Am großen Versöhnungstag steht im Hebräischen ein Wort, was oft mit Fasten übersetzt wird. Aber da steht irgendwie so etwas wie Kasteiung. Und das Wort, was eigentlich für Fasten genutzt wird, steht da nicht. Also wir wissen gar nicht, ob wirklich am großen Versöhnungstag gefastet wurde. Und das Fasten entwickelt sich eigentlich erst in der Zeit, als Israel eben nicht mehr im Land ist, sondern in der babylonischen Gefangenschaft ist. Es wird also nicht in den Gesetzen geboten, sondern es entwickelt sich. Und als Israel dann fastet in der Verbannung, da haben sie ganz konkrete Erwartungen an das, was Gott denn auch tun soll. Und wie das manchmal ist, trifft das eben nicht ein, wenn wir was von Gott erwarten. Es erfüllt sich nicht. Und da ist das Volk ziemlich sauer und sagt, was mühen wir uns hier mit Fasten ab und du hörst nicht und reagierst nicht. Was soll's? Der Prophet Jesaja erklärt dem Volk in Kapitel 58, was das mit Gott so soll, warum er nicht reagiert. Er sagt, wenn ihr fastet, ist euer Verhalten zu euren Mitmenschen genauso lieblos, als wenn ihr nicht fastet. Das heißt, euer Fasten hat mit eurem Herz irgendwie gar nichts zu tun. Es verändert eigentlich nichts. Es geht euch beim Fasten nicht um mich, sondern um irgendetwas anderes. Und dann sagt er, dann könnt ihr es auch lassen. Dann gibt der Prophet Anweisungen, wie ein Fasten aussehen könnte. Aber das ist fast ein sozialistisches Programm. Das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Im Alten Testament wird berichtet, dass das Volk übers Jahr verteilt an einzelnen Tagen gefastet hat. Das ist so. Jesus aber fastet einmal 40 Tage am Stück. Nach seiner Taufe, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat und bevor er sozusagen in die Öffentlichkeit tritt. Und die Evangelisten verlieren dazu eigentlich immer nur einen Satz. Jesus fastete 40 Tage und manchmal noch mit dem Kommentar, danach hatte er Hunger. Und das ist es. Nirgendwo wird im Neuen Testament dann nochmal drauf Bezug genommen oder Jesus sagt, Leute, schaut euch an, was ich getan habe. Vielmehr, wenn wir sehen, was Jesus macht, dann sehen wir ihn, dass er die Menschen beim Essen trifft, beim Trinken. Das liebt er, weil beim gemeinsamen Essen kann man Menschen einfach besser begegnen als beim Fasten. Und erinnern wir uns an das erste Wunder, das Jesus getan hat, was im Johannesevangelium beschrieben wird. Sieht nicht nach Fasten aus, sondern Jesus macht aus Wasser sehr viel Wein. Ich persönlich glaube, dass es Riesling ist von der Mosel, aber und die Leute nehmen natürlich wahr, dass Jesus und seine Jünger nicht fasten. Und dann kommen die Johannesjünger ganz aufgebracht zu Jesus und sagen, wir fasten, die Pharisäer fasten, warum fasten deine Jünger nicht? Jesus sagt, die Zeit ist nicht da. Ich, der Bräutigam, bin jetzt bei Ihnen und da wird gefeiert mit Essen und mit Trinken. Warum fördert Jesus das Fasten seiner Jünger nicht? Eine Antwort ist sicher, dass, also wer Langstreckenlauf weiß, dass Langstreckenlauf anstrengend ist. Aber wenn man es geschafft, also wenn man sich überwunden hat und es geschafft hat, dann ist es ein gutes Gefühl, wow, bin ich klasse. Also diese Anstrengung, wenn man sie geschafft hat, gibt einem ein echt gutes Gefühl. Und wenn das zu stark wird, dann, aber es ist noch etwas anderes. Im Umfeld des Neuen Testaments gibt es eine Reihe von sogenannten Mysterienkulten. Isiskult, Seraphiskult, Kybelekult, Mithraskult und so weiter. Und diese Kulte haben in der Regel alle ein Ziel. Sie möchten durch das, was sie tun, zum Beispiel durch Askese, durch Fasten und durch andere Riten, möchten sie sich selbst vergotten und sich selbst erlösen. Fasten ist also ein wichtiger Baustein in diesen Kulten, sich selbst zu erlösen und selbst gottähnlicher zu werden. Fasten diente dazu, das Ich des religiösen Menschen zu füttern, ihm Stoff zu geben. Ich werte mich und meine Disziplin auf, wie beim Langstreckenlauf. Ich habe es geschafft, indem ich Verzicht übe. Und sehr schnell entsteht auch ein Denken, dass ich, der ich faste und der das schafft, zu einer religiösen Elite gehöre, der durch eigene Kraft und Selbstzucht Gott ähnlicher wird. Und deswegen finden wir im Neuen Testament relativ wenig Hinweise aufs Fasten. Es gibt sie an einzelnen Stellen, aber eher spärlich. Allerdings, und deswegen haben wir manchmal den Eindruck, dass Fasten etwas zutiefst Christliches sei, entwickelt sich in nachbiblischer Zeit wieder ein Fastenkult. Askese, Fasten feiert eine fröhliche Auferstehung und zwar auch beeinflusst durch diese Mysterienkulte. Und wieder dient in diesen Bewegungen, das ist sehr deutlich, jetzt aber im christlichen Wand das Fasten zur Aufwertung des eigenen Ichs, des Egos. Ich schaffe es. Durch meine Askese, durch mein Fasten gehöre ich zur frommen Elite. Und es kommt dann sehr schnell in der alten Kirche zu zwei Schichten, die sich voneinander trennen. Die einen, die es schaffen, die ganz oben dabei sind, und die anderen, die es nicht schaffen, die eher so die Normalen, die Einfachen sind, die Schwachen. Und ich glaube, Jesus spürt das und das ist ihm zutiefst zuwider, so ein Klassendenken. Und es gibt auch ein Fasten, das Jesus wirklich gefällt. Er sagt dann in Matthäus 16 auch 6 etwas Konstruktives zum Fasten. Er sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch. Also die Leute, die damals fasteten, setzten sich manchmal wirklich in Sack und Asche, streuten Asche auf ihr Haupt und machten sehr deutlich, ich faste. Also wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das Verborgene, von dem Jesus hier spricht, heißt im Griechischen Krypta. Wir kennen das aus dem Kirchenbau. Das ist der Ort, der von außen nicht einsehbar ist. Das Ziel des Fastens, das Jesus hier empfiehlt, ist eben die innige Begegnung mit Gott, dem Vater. Jesus sagt ja auch nichts über die Dauer des Fastens. Er will alle Show, alles, was nach Leistungsfasten riecht, alle Anerkennung, die ich sozusagen erheischen will durch meine Disziplin, all das will Jesus ausgeschlossen wissen. Er sagt, Fasten, ja, ist okay, aber um deinem Gott, dem Vater, zu begegnen. Darum geht es. Das Fasten ist nur ein Mittel. Ein Jesusfasten, ein Fasten, wie Jesus sich es vorstellt, bekommt eben niemand mit, außer Gott, der Vater. Und dann sagt Jesus noch etwas, es gibt eine Belohnung. Der Vater wird dich belohnen, der ins Verborgene sieht. Jesus sagt leider nicht, worin die Belohnung besteht. Und da ist man natürlich als Prediger geneigt, sich zu überlegen, oh, was könnte das sein? Aber dann habe ich mir gedacht, nein, lass das mal lieber. Wenn Jesus das nicht sagt, dann hat es seine Gründe, dann schweig du auch mal lieber. Ich habe den Verdacht, dass Jesus damit uns auch ein bisschen locken will. Nicht unbedingt zum Fasten, aber diese intime Begegnung mit Gott, dem Vater, zu suchen. Dort, wo du von nichts abgelenkt bist, aber Gott, dem Vater, begegnest. Dass dann etwas zwischen euch sich ereignet, wo du spürst, das ist eine Belohnung. Das bekomme ich sonst nirgendwo sonst. Jetzt fange ich doch schon an, überzulegen, was es sein könnte. Das Schweigen Jesu über die Belohnung ist letztlich so ein Anreiz, probier es doch aus. Darum, wer nicht fasten will in dieser Fastenzeit, sei ganz entspannt. Auch er kann viele Orte sich wählen, wo er Gott ganz intim begegnet. Aber wer fastet, der soll diese Tage wirklich nutzen, auf das zu verzichten, was ihm vielleicht sonst sehr wichtig ist, um es zu ersetzen und die Begegnung mit Gott, dem Vater, wichtiger zu machen als andere Dinge. Im Internet findet man viele Dinge, wo Leute darauf verzichten wollen in diesen 40 Tagen, also Handy, Smartphones, Internet, Autos, Alkohol, Fernsehen. Die Fantasie wird da keine Grenzen haben. Aber das Entscheidende ist doch, in dieser Zeit immer wieder auch sich, dass du dir Räume suchst, wo eben keiner einblicken kann, so eine Krypta hast, wo du ungestört mit Gott, dem Vater, bist. Und wo du ihm persönlich begegnest und wo er dich beschenkt, wo er dich belohnt. Und ich glaube, so viel, das können wir sagen, von allen Geschenken, die Gott macht, sie sind gut und sie sind oft sehr persönlich zugeschneidert, dass sie zu dir passen, in deine Situation hinein. Und ich denke, dazu können wir die Zeit vor Ostern gerne nutzen, in dieser Art und Weise Gott zu begegnen. Ich glaube und hoffe, dass das auch im Abendmahl geschehen kann, dass Gott uns begegnet, ja, an diesen so schlichten Zeichen. Aber Jesus hat eben zugesagt, er ist da. Das ist der Ort, wo wir uns an ihn erinnern sollen. Dazu lade ich jetzt herzlich ein. Wir wollen als Vorbereitung zum Abendmahl das Lied singen, Kommt in sein Tor.